SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute mit dem Schriftsteller Karl-Heinz Ott.
Guten Tag, Herr Scherer.
Und am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Scherer. Musik von Johann Sebastian Bach heute zum Auftakt von SWR 2 zur Person. Friedrich Gulda war das in einer Aufnahme von den Schwetzinger Festspielen des SWR aus dem Jahre 1959 mit den ersten beiden Sätzen aus dem Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo B-Dur. Bach, Werkeverzeichnis 992. Mitgebracht hat diese Aufnahme heute mein Studiogast, der noch als Abiturient gar nicht sicher war, ob er lieber Musik oder Philosophie oder Literatur studieren sollte. Dann hat er sich für Musikwissenschaft entschieden und ist aber zu guter Letzt doch Schriftsteller geworden. Karl-Heinz Ott, schön, dass Sie heute bei mir sind. Ich freue mich auf unser Gespräch und auf die tolle Musik, die Sie mitgebracht haben.
Ja, ich hatte hier an Gulda gedacht, weil ich während dieser vielen Jahre, als ich täglich 5-6 Stunden am Klavier saß, ein großer Gulda-Hörer war, vor allem natürlich seine Beethoven-Aufnahmen, die wegen ihrer Frische, wegen ihrer fast rockmusikartigen Rhythmik mich vermutlich von allen Interpreten am meisten fasziniert haben. Und erst viel später habe ich dann von Gulda dieses Stück entdeckt von Bach, das ist ja ein recht unbekannter Bach. Und vor allem dieses Arioso hat es mir sehr, sehr angetan. Das ist ja gar kein typischer Bach unbedingt. Natürlich kennen wir auch den französischen Bach, den eleganten Bach, aber das ist ein sehr inniger, der eigentlich etwas Rokokohaftes an sich hat. Und so wie Gulda das spielt, das ist ja eine Aufnahme von den Schwetzinger Festspielen Ende der 50er Jahre, hat man das Gefühl, da hat's gar keine historische Musizierpraxis gebraucht. Das ist da alles schon drin und das finde ich an dieser Aufnahme so großartig.
Herr Ott, Sie haben das eben schon angedeutet. Das Klavier, und zwar in Gestalt eines schwarzen Bechsteins, war ja mal lange, bevor Sie von der Klaviatur zur Schreibmaschinentastatur gewechselt haben, Ihr bevorzugtes Instrument oder darf man auch sagen, Ihr bevorzugtes Ausdrucksmedium?
Auf jeden Fall. Also jahrelang wollte ich nichts anderes werden als Pianist. Ich hatte sehr viel Klassik geübt. Also das war immer schon das Wichtigste. Aber ich habe mich auch tatsächlich ausgetobt am Klavier. Das war vielleicht auch meine Situation. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. In unserem Haus gab's keine Bücher außer der Bibel und Gesangsbücher. Und die klassische Musik hatte ich erst ungefähr im Alter von 19 Jahren entdeckt und die hat dann richtig eingeschlagen bei mir. Und von da an war das Klavier mein Ein und Alles. Ich war auch in der Schule kein allzu guter Schüler und hatte keine Lust, Hausaufgaben zu machen. Aber da konnte ich mich richtig vergessen und vollkommen vergessen. Und deshalb konnte ich mir kein anderes Leben vorstellen, als mit dem Klavier, ja, bis zum Ende alles zu tun. Also sozusagen, das war mein, wie soll man sagen, das war mehr als ein Bruder, der mir gefehlt hat, oder eine Schwester, die mir gefehlt hat. Das war der Inbegriff des Lebens.
Das war der Traum, auch vielleicht irgendwann mal in die Fußstapfen eines Glenn Gould treten zu dürfen oder eines Friedrich Gulda oder?
Ganz gewiss, aber ich habe natürlich auch dann irgendwann gemerkt, ich habe zu spät angefangen, um wirklich auf den Podien der Welt anzukommen. Das wäre eine Illusion gewesen. Ich wäre sicher ein passabler Jazzpianist geworden, habe dann auch später am Theater als Pianist gearbeitet, Liederabende, habe Bühnenmusiken komponiert. Aber das ist ja Funktionsmusik gewesen und das sind ganz andere Ansprüche, wenn man es wirklich bis zu denen erreichen will, die, wir werden es ja nachher noch hören, Sokolov zum Beispiel heute, die Weltbühnen bereisen. Also da habe ich nur Ehrfurcht davor und das hätte ich nie erreicht natürlich.
Herr Ott, es fällt ja schon auf, dass sowohl Friedrich Gulda als auch Grigori Sokolow, den wir gleich hören werden, in ihrer Auswahl definitiv alte Musik spielen, Barockmusik eben, die ja eigentlich gar nicht für einen modernen Steinway oder einen Bechstein, wie er damals in ihrem Elternhaus stand, gedacht war, sondern eher für Cembalo oder jetzt wie bei dem Bach eben möglicherweise auch für ein Klavichord. Oder eben für ein Fortepiano?
Ja, ich bin ja ein ganz großer Verfechter und Verteidiger der historischen Musizierpraxis, weil sie hat ein ganz anderes Leben in die Musik gebracht. Sie hat die Barockmusik, die oft sehr müde und träge dargeboten wurde, sie hat sie einfach frisch gemacht und herrlich gemacht und hat gezeigt, das ist eine Musik, die hat was Tänzerisches. Und die Instrumente waren dann auch wichtig, die eben wieder ein bisschen rauer und gröber und auch im guten Sinn folkloristischer klingen als unsere heutigen hochgezüchteten Konzertinstrumente. Und dennoch finde ich, dass unser Konzertflügel Ausdrucksmöglichkeiten besitzt, die in seiner Strahlkraft, in seiner Ausdrucksmöglichkeit, in seiner Phrasiermöglichkeit schlichtweg das Cembalo überbieten.
Von Grigori Sokolow haben Sie aus seinem Salzburger Konzert vom 30. Juli 2008 ein Stück, wiederum Barockmusik, von Jean-Philippe Rameau ausgewählt aus seinen Nouvelle Suite der Pièce de Clavecin, nämlich Les Sauvages, die Wilden. Und das hören wir uns jetzt mal an. Als einer von etlichen Zugaben hatte er das damals am 30. Juli 2008 in Salzburg gespielt. Grigori Sokolow, Les Sauvages aus der Nouvelle Suite de Pièce de Clavecin von Jean-Philippe Rameau. Und mitgebracht hat diese Aufnahme der Schriftsteller und, jetzt wissen wir das auch, Musikwissenschaftler Karl-Heinz Ott. Heute zu Gast in SWR 2 zur Person bis 17 Uhr. Musik von Jean-Philippe Rameau, schon der Titel gibt ja an, dass es eigentlich auf dem Cembalo gespielt werden müsste, dieses wunderbare Stück. Aber was reizt Sie denn an dieser Aufnahme auf dem Flügel? Was macht der Sokolow da?
Bei Sokolow, der übrigens ein großer Zugabenspieler ist, er spart nicht, das ist herrlich bei ihm, also das manchmal kommt noch ein Drittel Konzert dazu. Aber bei Sokolow begeistert mich eigentlich so gut wie alles, was er spielt. Und er bringt die Fähigkeit mit, dass wenn er Bach spielt, dass wenn er Scarlatti spielt, dann klingt's schlichtweg barock. Und zwar gemessen an heutigen Maßstäben, gemessen an der heutigen historisch orientierten Musizierpraxis. Und wenn er Mozart spielt, dann ist es ein perliger Mozart, in dem noch nichts Romantisches drinsteckt, wie das ja doch vor zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten oft gemacht wurde. Und ich habe die Aufnahme natürlich auch wegen Rameau ausgewählt, aber vor allem wegen Sokolow. Im Grunde hätte ich alles, was Sokolow aufgenommen hat, es ist ja leider sehr wenig, mitbringen können. Man könnte zwei Stunden mit ihm bestreiten. Ich würde am liebsten ihm hinterher herreisen, wenn ich das Zeit und Geld hätte, nach überall hin. Vielleicht eine kleine Anekdote, als ich vor ein paar Jahren in Boston war, in Boston Symphony, habe ich mit dem Manager gesprochen, ein Australier, und der sagte, was, ihr wart gerade bei einem Sokolow-Konzert, das ist so furchtbar, ich will ihn immer hier haben, ich kriege ihn nicht, er steigt in kein Flugzeug. Also er hat uns schlichtweg beneidet dafür, dass wir in diesem Fall in Europa leben. Und es musste einfach ein Sokolow hier dabei sein, und nun habe ich eben ein Rameau gewählt, um auch zu zeigen, wie bei ihm trotz des modernen Konzertflügels bei ihm durch und durch dieses perlige, staccatohafte Spiel der heutigen Barockpraxis entspricht.
Bevor wir dann zu einer sehr schönen Cembalo-Aufnahme kommen, Herr Ott, Jean-Philippe Rameau war ja nicht nur Cembalo-Virtuose und Opernkomponist, sondern vor allem eben auch Musiktheoretiker und galt einmal als sowas wie der Newton der Musik. Der Begründer aller nachmaligen Funktionsharmonik, an der sich ja einmal die Musikwissenschaft des 19. bis ins 20. Jahrhundert regelrecht berauscht hat. Er hat die Begriffe Tonika, Dominante, Subdominante und so weiter erfunden. Und er war der große, man kann fast sagen, der Angstgegner von Jean-Jacques Rousseau, über den Sie wiederum ein sehr schönes Buch geschrieben haben.
Ja, das ist mir eine Passage wert gewesen in dem Buch. Man kann vielleicht nicht mal von einer direkten Auseinandersetzung sprechen, weil die beiden sind sich einmal begegnet. Aber es waren wirklich große Gegner, wobei Rameau hat Rousseau nicht als Gegner empfunden. Der war für ihn nicht existent. Man muss ja auch sagen, Rameau war damals der berühmteste Komponist Europas. Also Bach hat man nicht gekannt. Bach haben die Leute in Thüringen, in Sachsen gekannt. Die Kirchenleute am Hof von Köthen hat man ihn gekannt. Bach kam nicht in der Welt rum. Und Rameau war der große zukunftsweisende Komponist, allerdings natürlich auch der radikale Gegner der damals sehr auch in Frankreich in Mode gewesenen italienischen Oper. Das war für ihn alles zu schlicht, zu billig, zu effekttascherisch. Also das war für ihn sozusagen das, was heute das Musical ist.
Zu melodienselig, dieser Buffonistenstreit nennt man das.
Ganz genau, ganz genau. Also die Leute, die geben sich einer billigen Melodie hin, die wollen in der Oper schwätzen und reden und zwischendrin wollen sie ein bisschen Tränen fließen sehen und dann klatscht man wieder über ein deftiges Finale. Das war nicht Rameaus Vorstellung von Musik. Musik war für ihn schon ein, bei allen Neuerungen, die er kompositionstechnisch und kompositionstheoretisch hervorgebracht hat, aber es war für ihn natürlich etwas, das einen zutiefst aufwühlen sollte. Also seine Musik ist immens lautmalerisch. Sie wuchtet sozusagen alles aus. Sie geht an Grenzen, die man bis damals nicht gekannt hat, im ganz orchestralen Sinn. Das Orchester ist was sehr Eigenständiges, auch in seinen Opern, in der italienischen Oper, und das geht ja noch bis zu Donizetti und Bellini, ist es ja häufig so, wie George Bernard Shaw mal gesagt hat, da ist das Orchester sozusagen bloß eine vergrößerte Gitarre. Die hat sozusagen Dur- und Moll-Funktion. Und Rousseau war natürlich auch in seiner Verteidigung des einfachen, schlichten, angeblich authentischen Lebens ein Verteidiger eher der italienischen Melodieseligkeit, weil er sagte, das kommt aus dem Folkloristischen, das kommt aus dem Volk und alles andere ist künstlich aufgebläht, ist sozusagen schon denaturierte Musik aus der Sicht Rousseaus.
Also Rameau und Rousseau, der eine Rameau steht für das Cembalo mit seinen nach physikalisch-akustischen Gesetzen mensurierten Saiten. Rousseau steht für die natürliche Stimme, die Natürlichkeit, muss man eigentlich schon sagen, der natürlichen Stimme, wie sie im Emil von der Mutter, dem heranwachsenden Kleinkind, nahegebracht und geformt wird. Das könnte man so auf den Begriff bringen.
Ganz genau, und dabei soll es im Prinzip auch bleiben aus Sicht Rousseaus. Während bei Rameau kann man ja bereits sehen, dass er die Musik deutlich von der menschlichen Stimme entkoppelt. Und das ist ja auch was ganz Neues damals. Es galt ja weithin das Prinzip, dass die Musik eigentlich Begleitinstrument oder Verstärkungsinstrument oder Imitationsinstrument der menschlichen Stimme ist. Und indem er davon weggeht und die Instrumentalmusik eigentlich schon ins Zentrum rückt, selbst in seinen Opern, wo ja die Gewittermusiken oder eben, wie man hier auch bei Les Sauvages hört, diese Anspielungen als außereuropäische Muster eine ganz große Rolle spielt, damit konnte Rousseau nichts anfangen. Es ist ja auch typisch, dass er in einem seiner Aufsätze Fontenelle zitiert mit dem Satz, was soll mir diese Sonate sagen? Man könnte auch sagen, was soll mir diese Symphonie sagen? Man könnte auch sagen, was soll mir dieses ganze instrumentale Gewitter sagen? Es ist ja kein Text dabei. Ich weiß nicht, was es bedeutet.
Nach diesem Exkurs, Herr Ott, jetzt aber zu unserer Cembalo-Musik. Und Sie haben da eine Aufnahme mit Pierre Ontaille ausgewählt. Und der spielt nun ausgerechnet eine Sonate von Domenico Scarlatti, der wiederum bis heute als Vorläufer aller modernen Pianistik gilt und aber eigentlich auch für das Cembalo geschrieben hat. Und da hören wir jetzt mal rein, und zwar in die Sonate D-Moll Kirkpatrick 141. Thank you. Pierre Antai spielte die Sonate de Moll K141 von Domenico Scarlatti, eine der 555 Sonaten, die der Neapolitaner, gleichsam der Urvater aller modernen Pianistik, nach seiner Umsiedlung von Neapel nach Spanien am Hof der spanischen Königin komponiert hat. Karl-Heinz Ott, wir haben ja bereits gehört, dass Sie in Ihrer Jugend jeden Tag stundenlang Klavier geübt haben. Also stellen Sie sich vor, Sie wären heute nochmal so 16, 17, so in diesem bestimmten Alter, wo man so empfänglich ist für diese Dinge. Würde man Sie da an den Tasten eines Cembalo finden?
Damals ganz gewiss nicht.
Heute?
Ja, es ist so schwierig. Wenn ich selten mal an einem Cembalo sitze, habe ich den Eindruck, abgesehen davon, dass ich schon lange nicht mehr öffentlich spiele und überhaupt nicht mehr viel spiele. Aber ich hatte immer das Gefühl, das ist so gefährlich schwierig, als sind die Tasten nur halb so breit, was natürlich objektiv nicht stimmt, aber es ist alles enger, es ist anstrengend. Im Klavier kann, ich sag mal, im besten Sinn auch ein bisschen mehr mogeln.
Herr Ott, wie war das denn damals überhaupt, dass Sie sich dann vom Klavier, ich sage es mal, ein wenig abgewandt haben und sich anderen Dingen zugewandt hatten?
Es wurde Die Philosophie und die Literatur wurden immer wichtiger. Also ich fing dann doch irgendwann an, viel zu lesen, was ich als Kind überhaupt nicht gemacht hatte. Ich war auch kein Karl-May-Leser, wie ich das von vielen anderen kannte. Und klar, in der Schule hat man ja auch gelesen. Das waren natürlich auch viele deutschsprachige Autoren der Nachkriegszeit. Aber ein Buch hat mich durch seinen ganz neuen anderen Ton völlig umgehauen. Von einem Autor, den ich bis dahin nicht kannte, nämlich Peter Handke. Das war das Wunschlose Unglück. Und durch Zufall habe ich in der Frankfurt Allgemeine eine Besprechung gelesen und da war auch noch ein Bild dabei. Das war ein Langhaariger, so wie ich damals ein Langhaariger war. Und da dachte ich schon, seltsam, solche Schriftsteller gibt es auch. Und habe deshalb aus diesen ziemlich äußerlichen Gründen das Buch in der Stadt, in der Buchhandlung bestellt. Und vom ersten Ton an fühlte ich mich wie in einer anderen Welt. Ich hatte auch nie diesen Stil, diesen Ton je in einem anderen Buch gelesen. Und von da an dachte ich, das möchte ich auch machen. Ich möchte auch vielleicht am Fenster sitzen, rausschauen und schreiben, mir Gedanken durch den Kopf ziehen lassen und eine Sprache finden, die vielleicht einen so bannen kann, wie Handke mich gebannt hat. Und ab dem Moment war die Musik zumindest ein bisschen in Frage gestellt. Allerdings hatte ich, und ich habe bis heute das Gefühl, nie das Gefühl, dass ich die Musik beim Schreiben verlassen habe, weil auch bei der Sprache, zumindest bei der literarischen, geht es darum, dass sie ja auch einen Rhythmus hat, dass sie auch einen Ton hat, dass sie auch einen Stil hat und dass sie auch motivisch arbeitet.
Und natürlich war das auch kein endgültiger Abschied von der Musik, denn Sie haben ja, wie gesagt, später dann Musikwissenschaft studiert und auch als Musikdramaturg an verschiedenen Theatern gearbeitet. Herr, und was glauben Sie, warum eignet sich barocke Klaviermusik so in besonderer Weise dazu, auf unterschiedlichen Instrumenten gespielt zu werden? Denn Sie haben jetzt gleich eine Aufnahme mitgebracht, da wird Musik von Johann Jakob Froberger auf einem Akkordeon gespielt. Wieso funktioniert das bei dieser Musiksorte?
Weil es damals ja auch nicht so feststand. Die Instrumente wurden oft beliebig ausgetauscht. Man nahm das, was da war, man vergrößerte je nachdem. Es gab ja auch noch keinen Dirigenten. Es war von vornherein kammermusikalisch. Und es wurde nicht ausschließlich für Cembalo oder für Laute geschrieben. Die Instrumente standen definitiv nicht fest. Es gibt ja auch keine Phrasierungsangaben in der Barockmusik. Und deshalb ist es ja auch bis heute so interessant zu beobachten, dass Barockmusiker oft mit Improvisationsleuten weit besser zusammenarbeiten können als klassische Musiker, die gewohnt sind, sich an den Notentext zu halten.
Herr Ott, seinem besten Freund, dem französischen Lautenisten Blanche Laroche, der bei einem tragischen Treppensturz ums Leben gekommen sein soll, dem hat Johann Jakob Froberger, zeitweise Organist am Wiener Hof, einen überaus schwermütigen, klingenden Grabstein gesetzt. Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blanche Roche. Und da hören wir jetzt mal rein. Es musiziert auf einem Akkordeon Teodoro Ancelotti. Barocke Cembalo-Musik auf dem Akkordeon. Teodoro Ancelotti war das, heute in SWR 2 zur Person mit dem Schriftsteller und Musikwissenschaftler Karl-Heinz Ott. Ancelotti spielte Tombeau sur la mort de Monsieur Blanche Roche von Johann Jakob Froberger. Tja, Herr Ott, üble Zungen behaupten ja, das Akkordeon mache aus guter Luft schlechte Musik. Das stimmt in dem Fall, würden wir mal sagen, nicht, oder?
Das mag häufig vorkommen, aber wenn Theo Ancelotti spielt, kann man das nie sagen, egal ob er zeitgenössische Musik spielt. Also auf dieser CD, auf der dieser Froberger zu finden ist, ist ja auch Charino und alles Mögliche. Also wo man auch sieht, dass frühe Musik mit zeitgenössischer oft mehr zu tun hat, als mit dem, was dann zwischen Rokoko und Mahler war. Und wie Theo Ancelotti das spielt, finde ich in dem Fall nochmal ganz andere Räume eröffnet, als wenn man es auf einem Cembalo oder auf einer Laute hört. Die Geschichte lautet ja so, dass Froberger, also 1650 rum sind wir, mit Couperin und diesem Monsieur Blanche Roche, einem Lautenisten, dass die auch gern getrunken haben und dass nach einem Gelage ist eben Blanche Roche die Treppe runtergepurzelt und war tot und deshalb am Schluss auch dieser lapidare Treppensturz, der hier wunderbar so
musikalisch dargestellt wird. Herr Ott, 1957 im schwäbischen Ehingen geboren. Sagen wir mal, ganz so furchtbar weit weg ist es ja nicht von der schwäbischen Akkordeonmetropole Trossingen. 70 Kilometer etwa. Mhm. Wäre das auch eine Option gewesen? Akkordeon? In Ihrer Jugend?
Nein, da habe ich nie dran gedacht, weil Akkordeon habe ich eindeutig nur mit bayerischem Volksblattler oder wie heißt das, verbunden. Nein, um Gottes Willen.
Das gehört entsetzlich. Eine ganz andere musikalische Sphäre.
Ganz anders. Also als Kind habe ich das sicherlich gemocht, keine Frage. Aber als dann die andere Musik kam, sprich die Klassik oder auch ein bisschen die ganze Rock- und Popmusik damals, da war das natürlich, das war der Inbegriff des Abschreckenden sozusagen, des Depperten, also grauenhaft.
Herr Ott, Musik spielt ja auch weit in Ihre verschiedenen Romane hinein und Sie unterbrechen mich, wenn ich was Falsches sage. Ne? Sie dient dort ja auch dazu, bestimmte soziale Räume oder Gruppierungen zu charakterisieren. Ich denke jetzt zum Beispiel an die im Haus eines scheinbar im Sterben liegenden Patriarchen versammelte Verwandtschaft in Ihrem vor 3 Jahren erschienenen Roman Die Auferstehung. Da geht's mal von Wagner bis zu Hannes Wader und von Mozart bis zu Pink Floyd quer durch diese Lebenswelten, nicht nur von Hippies, Müslis, Stadtindianern und Landkommunaden, wie Sie das so schön beschreiben. Wofür stehen denn da diese so unterschiedlichen Musiken und die unterschiedlichen Praktiken auch Ihrer Rezeption vor allem?
In diesem Roman Die Auferstehung ganz deutlich natürlich stehen sie auch für eine Generation oder für Generationen, für Lebensgefühle, für das, was zu einer gewissen Zeit typisch war. Also Pink Floyd in den 70er Jahren, ich weiß selbst noch bei mir, ich hatte damals das Landschulheim geschwänzt mit der Begründung, ich habe Grippe, also bin nicht nach Südtirol gefahren, obwohl das ja auch verlockend gewesen wäre. habe aber natürlich in der Schule nicht gesagt, dass es einen ganz schlichten Grund gibt. Damals hat Pink Floyd in München im Olympiastadion gespielt. Ich muss auch sagen, das waren doch die etwas früheren Pink Floyd. Später mochte ich sie überhaupt nicht mehr. Da sind sie mir so zu popmäßig geworden. Aber ich mochte die Pink Floyd, die einen sozusagen in diese halluzinatorischen Sphären entführen. Also das war für mich auch ein Grund, dort nach München zu fahren und dieses Riesenereignis mitzuerleben. Und wenn ich es heute allerdings höre, muss ich sagen, es lässt mich relativ kalt. Ich höre halt vor allem dann bei Metal Cis-Moll-A-Dur und das 800 Mal hin und her und habe das Gefühl, wieso tut sich da nichts mehr oder warum hat sich damals so viel getan? Also da ist inzwischen so eine Lücke zwischen mir und dieser Musik. Aber die anderen Musiken auch, also was das Akkordeon zum Beispiel anbelangt, kommt in dem Roman auch vor. Der Jüngste, die sind ja inzwischen auch alle schon auf die Rente zu, hatte mal als Kind ein Akkordeon bekommen und die Geschwister wollen ihm das praktisch schon anrechnen als Erbteil. Und er sagt dann auch, ich wollte diesen Scheiß doch nie, also was das Akkordeon anbelangt. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit Musik kann man natürlich, und auch wenn man es nur in Nebensätzen andeutet, sehr viel Zeitstimmung und Zeitkolorit mittransportieren.
Aber es gibt auch die andere Seite, wenn wir zum Beispiel an jenen rätselhaften Friedrich denken, der dem Erzähler in ihrem zweiten Roman, da heißt es so schön, endlich Stille und man ahnt, um was es geht, der da einem Basler Philosophen so auf die Pelle rückt, dass der, naja, ich will zukünftigen Lesern nicht verraten, was da dann am Ende passiert. Jedenfalls behauptet auch der, er sei Musiker und unterrichte sogar an der Mannheimer Musikhochschule. Und kurz vor dem Ende, vor dem furiosen, muss man sagen, Ende des Romans, beginnt der angebliche Musiker von Schuberts Wandererfantasie zu schwärmen.
Ja, und behauptet, er habe die immer gespielt und irgendwann habe er sie nicht mehr spielen können, weil Musik einen, zumindest ein solches Stück, einen maßlos überfordert, wenn man das ernst nimmt, weil es einen in Welten entführt, die einen eigentlich völlig zerrütten. Und da ist ja in der Tat in der Wandererfantasie auch was da. Also zuerst kommt das so stampfig munter daher bei Schubert und dann, wie es ja häufig bei Schubert ist, entführt es einen in ganz anderen Welten und bricht ab. Also Schubert ist ja auch von Brüchen gekennzeichnet. Also ich meine jetzt rein musikalisch. Manchmal weiß man nicht, wie es weitergeht. Dann kommt wieder ein Aufruhr, dann kommt wieder eine Stille, dann wird's wieder melodiös und man fühlt einen ersten Frieden, der wird auch gleich wieder gebrochen. Und diese Unruhe, die in der Figur drin steckt, die wollte ich schon mit einem Stück auch, ich sag mal, bebildern, das zu dieser Figur auch passt.
Wir bleiben jetzt mal bei Schubert, spielen aber nicht die Wandererfantasie, sondern in einer sehr schönen Aufnahme mit Christian Gerha die Fischerweise.
Will stellen, braucht Augen klar und gut, muss heiter gleich den Wellen und frei sein wie die Flut, und frei sein wie die Flut. Dort angelt auf der Brücke die Hirtin, schlauer Wicht, gib auf nur deine Tücke, gib auf nur deine Tücke, den Fisch betrügst du nicht. Dort angelt auf der Brücke die Hirtin. Schlauer Wicht, gib auf nur deine Tücke, den Fisch betrügst du nicht.
Christian Gerha und Gerold Hubert waren das mit Franz Schuberts Fischerweise und die kommt ganz anders als Schuberts Wandererfantasie nicht in einem ihrer musikalisch durchdrungenen Romane vor, Herr Ott. Kurz vor dem fulminanten Ende ihres Romans Endlich Stille, über den wir vor dem Schubert kurz gesprochen haben, beginnt der angebliche Musiker von der Wandererfantasie zu schwärmen und er sagt, das sei die Musik gewesen, die ihn dazu bewogen hat, nie mehr in seinem Leben öffentlich aufzutreten. Jetzt die Frage an Sie, gibt es denn auch eine Musik, nicht eine Literatur wie Handkes Wunschloses Unglück, sondern gibt es auch eine Musik, die Sie dazu bewogen hat, lieber die Finger von den Tasten des Flügels zu lassen?
Ja, im Grunde muss man vor allem in die Knie gehen und versagt, also wenn man nicht zu den wirklich ganz wenigen gehört, die ja auch trotzdem vermutlich, wie Sie oft auch sagen, schwitzend auf die Bühne gehen, auch wenn sie schon 1000 und 2000 Konzerte hinter sich haben. Aber ich bin froh, dass ich den Weg nicht gegangen bin. Ich hätte es sowieso nie geschafft.
Herr Ott, das eine sind Ihre Romane und das andere sind Ihre, ja, wie soll ich das nennen, Ihre musikalischen Essays, kann man so sagen. Ich denke da vor allem an das bereits vor 10 Jahren entstandene Buch über Georg Friedrich Händel und seine Zeit mit dem schönen Titel Tumult und Grazie. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich ausgerechnet Georg Friedrich Händel gewidmet haben?
Im Grunde habe ich Abbuße geleistet für meine eigenen Dummheiten. Denn ich weiß noch, wie ich um 1990 rum, Ende 80er Jahre, in der Theaterkantine mit einem Operndisponenten geredet habe. Und er hat von Händels Opern geschwärmt. Und ich habe gesagt, na ja, also schon recht, die eine und andere Arie hören wir gern. Manchmal ist auch ein Chor dabei, der nicht langweilig ist. Aber 2-3 Stunden Händel, ein Abend lang, da schlafen einem doch die Füße ein. Und dann hat er mir ein bisschen höflich gesagt, du bist ein Idiot. Mein ganz großer Umschwung kam 1994, war es, glaube ich, als der wahrlich großartige Bühnenbildner, Kostümbildner und Regisseur Herbert Wernicke in Basel Händels Oratorium, nicht Oper, Theodora auf die Bühne gebracht hat. Ab dem Moment war für mich klar, alles, was ich über Händel je gesagt hatte, war Unkenntnis und dummes Gerede. Und da fing ich mich an, intensiv mit Händel zu beschäftigen. Und letztlich muss man sagen, viele Jahre später war das Resultat dieses Buch.
Nun, Herr Ott, eine Händel-Arie haben Sie uns ja mitgebracht, aber keine Opern-Arie, sondern die Arie aus eben diesem Oratorium. Hier die Arie der Irene As with Rosy Steps aus Georg Friedrich Händels Oratorium Theodora, Werkeverzeichnis 68. Tyva Semmingsen und das norwegische Ensemble Barock-Solisten unter der Leitung von Beate Eike waren das mit der Arie der Irene As with Rosy Steps aus dem Oratorium Theodora, Werkeverzeichnis 68 von Georg Friedrich Händel. Unser Gast heute in SWR 2 zur Person der Schriftsteller Karl-Heinz Ott, der vor 10 Jahren einen groß angelegten Essay über Georg Friedrich Händel vorgelegt hat. Herr Ott, der erste Teil des Buchs, oder sagen wir genauer, das erste Kapitel, aber es ist ziemlich ausführlich. Das handelt eigentlich im Prinzip von Ihrer Entdeckung der neuen Barockmusik durch die historische Aufführungspraxis, wie man heute kaum mehr sagt, und dann sagen wir vielleicht besser der Originalklangbewegung, um es mal so auszudrücken. Wann hatten Sie denn da Ihr entscheidendes Erlebnis?
Das kann ich nicht mal genau sagen, aber es fing natürlich in den 80er Jahren an, als das noch sehr unüblich war. Ich meine, die ersten Originalinstrumenten und historischen Bewegungen fingen ja letztlich in Basel schon an, in den 20er, 30er Jahren. Aber der erste Name, den wir so richtig damit verbinden und der damit berühmt geworden ist, ist natürlich Arno Kur. Und Gott sei Dank hat sich das in Windeseile durchgesetzt gegen immense Widerstände. Es gibt ja heute noch Leute, die furchtbar wettern gegen diese Musizierpraxis. Und ich habe die Erinnerungen an früher, wenn ich zu Hause dann auch mir eine Bach- oder Händel-Platte oder Vivaldi oder gar Telemann-Platte, von dem Adorno sagte, das ist ja nur eine immer gleiche Nähmaschine, gekauft habe. Und so hatte ich das damals eigentlich auch ein bisschen empfunden. Mein Gott, diese Trägheit der brandenburgischen Konzerte, wenn sie von gewissen, ich nenne jetzt keine Namen, berühmten Dirigenten und großen Orchestern gespielt wurden, man hat's nicht ausgehalten und ich konnte eigentlich dann jeden verstehen, der Klassik nicht mag, wenn er solche Aufnahmen gehört hat und gesagt hat, da ist also das ist tot, das ist tote Musik. Und gerade diese Musik wird heute lebendiger gespielt als alles andere. Also ein Telemann kann so feurig und furios sein, das hätte ich natürlich damals nie gedacht. Wir hören das alles anders, es ist wirklich rhythmische Musik, es ist Tanzmusik und es ist eine viel größere, auch improvisatorische Fähigkeit gegeben und das wird ja auch weitlich inzwischen Gott sei Dank ausgenutzt.
Das dürfte wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum heute die Studiengänge an den Musikhochschulen, wo historische Aufführungspraxis oder das Spiel auf alten Instrumenten unterrichtet wird, so einen großen Zulauf hat.
Ja, natürlich, weil wenn man früher Bach gehört hat und man hat zu ihm gesagt, lern doch mal Geige, das ist doch eine schöne Musik, also selbst ein wahrlich unangreifbarer Musiker wie Yehudi Menuhin, aber ich kann die Aufnahmen nicht mehr hören. Es hat so was Breites, so was Schwerfälliges, so was Legatohaftes, also es fehlt jeder Funke eigentlich. Und wenn ich heute mich entscheiden müsste, werde ich Jazzmusiker oder gehe ich in diese Barocksphäre, ich würde lieber in die Barocksphäre gehen. Also ich habe das Gefühl, da geht's lebendiger zu.
Herr Ott, zu diesem Genre der Originalklangmusik gehört auch die Aufnahme einer sogenannten Dialogkantate von Johann Sebastian Bach, die Sie mitgebracht haben, mit dem Ensemble Amsterdam Baroque unter der Leitung von Ton Koopman.
Ja, Koopman ist natürlich einer der ganz Wichtigen und wir werden es ja gleich hören bei der Aufnahme. Es hat was ungemein Spritziges, also wenn man nicht wüsste, dass es letztlich doch Kirchenmusik ist, dann würde man alles andere dahinter vermuten. Es hat fast schon eine groteske Spielfreude. Und natürlich was auch für diese Spielweise der historisierenden Musiker typisch ist, es bleibt immer Transparenz und jede einzelne Stimme besitzt einen eigenen großen Wert. Also nichts ist nur Begleitung für anderes.
Und es geht um die Kantate Bach-Werkeverzeichnis 49, Ich gehe und suche mit Verlangen. Und wir hören jetzt daraus die Sinfonia und die Dialogarie am Schluss, Dich hab ich je und je geliebt für Sopran und Bass. Sibylla Rubens Sopran, Klaus Mertens Bass und Amsterdam Baroque unter der Leitung von Ton Koopman waren das mit der Sinfonia und der Dialogarie Dich hab ich je und je geliebt aus der Kantate Werkeverzeichnis 49 Ich gehe und suche mit Verlangen von Johann Sebastian Bach. Tja, Herr Ott, und in dieser Kantate geht es ja eigentlich schon zu wie in der Oper.
Ich hatte immer gedacht und letztlich auch in meinem Händelbuch behauptet, dass man sich Bach ganz schwer als Opernkomponisten vorstellen kann. Gut, er hat sich ja dann in Dresden auch beworben. Er wollte eigentlich an den Hof. Er hat es ja nicht nur schön gehabt bei den Leipzigern, muss man sagen. Und da hätte er natürlich auch Opern komponieren müssen. Scheint mir nicht ganz so naheliegend zu sein, wenn man Bach hört. Aber wenn man diese Dialogarie hört, würde man nie vermuten, dass es ein Zwiegespräch zwischen Jesus und einer christlichen Seele ist. Es ist ein vollkommen irdisches Liebeslied. Und da könnte man sich dann doch vorstellen, dass er vielleicht auch ein Opernkomponist geworden wäre am Hof von August dem Starken.
Und um die Oper geht es ja auch in allererster Linie in Ihrem Händelbuch Tumult und Grazie. Hat das eigentlich auch was zu tun mit Ihrer Zeit als Dramaturg an den verschiedenen Theatern?
Das Händelbuch ganz gewiss, denn Händels Musik, gut, es gibt natürlich auch, wenn sie toll gespielt sind, ist auch die Wassermusik und die Feuerwerksmusik sind großartig. Aber wie gesagt, wenn sie gut gespielt sind. Und sonst ist Händel natürlich wesentlich ein Opernkomponist und das ist auch geblieben, als er später dann im wahrsten Sinne des Wortes ins Oratorium flüchten musste, weil die italienischsprachige Oper war nach 20, 30 Jahren in London out. Und Händel hat ja seinen Stil nicht im Prinzip geändert. Er hat ja auch schon in Italien in jungen Jahren gelernt, dass man eigentlich, wenn man Oratorien schreibt, die für die sehr lange dauernde Fastenzeit vorgesehen waren, dass man Opern schreibt, die aber halt religiösen Inhalt sind. Da ist es halt dann die biblische Judith und ist nicht irgendeine Shakespeare-Figur, sagen wir mal so. Aber die Musik klingt ganz ähnlich. Die Arien wurden ja auch häufig ausgetauscht zwischen Opern und Oratorien. Und Händel ist aber undenkbar ohne die Bühne. Wenn man manchmal sagt, Händel ist ein bisschen reißerischer und schlichter als Bach, dann stimmt das in der Hinsicht schon. Er ist jetzt nicht dieser ganz komplexe Kontrapunktiker, aber er musste an ein ganz anderes Publikum denken. Er musste in ganz anderen dramaturgischen Kategorien denken. Er musste das Publikum mitreißen. Er musste auf eine traurige Arie eine Furiose bringen und so weiter.
Ja, er hat auf einem richtig entwickelten städtischen Musikmarkt wirken müssen. Und da war ja eigentlich dann die Anzahl der Besucher bestimmte über Erfolg oder Misserfolg und nicht der erhobene Daumen von einem hochwohlgeborenen Fürsten, der den Daumen entweder in die Höhe reckt oder senkt, sondern er war tatsächlich, er musste sich auf dem Markt etablieren, auf dem freien Markt.
Ganz genau. Und da war einer der ersten Musiker. Er war nicht am Hof angestellt, sondern er war in London darauf angewiesen, dass die Leute in die Oper rennen und auch, dass sie später ins Oratorium rennen. In beiden Fällen war das nicht, wie wir es heute, Gott sei Dank, muss man natürlich sagen, in Deutschland noch haben, mit Subventionstheater. Er musste schon etwas dafür tun, dass das Publikum wach hält.
Herr Ott, wenn Sie an Ihre Zeit als Dramaturg an den verschiedenen Theatern denken, was waren denn damals dort die spannendsten Projekte?
Die Produktionen, mit denen ich wirklich glücklich war, die waren selten. Man ist im Getriebe drin, man muss unendlich viel Kompromisse schließen, man hat als Dramaturg weit weniger Einfluss, als man haben möchte. Letztlich dient man immer dem Regisseur und die meisten Regisseure wollen halt gelobt und geliebt werden und nicht unbedingt die harte Auseinandersetzung suchen. Das ist nach wie vor so. Und insofern kann ich nicht nur Freudiges berichten aus dieser Theaterzeit, aber wenn es dann Produktion gab wie von Wernicke, da war ich allerdings selbst nicht der Dramaturg, das war Albrecht Puhlmann, war ich doch glücklich, dass es zumindest am eigenen Haus stattgefunden hat. Und dass man nur voller Freude allen Leuten empfehlen konnte, da nicht nur einmal, sondern möglicherweise sogar fünfmal reinzugehen.
Aber wie gesagt, die Arbeit am Theater hat Sie dann natürlich nicht von Ihrem Traum abgebracht, sich als freischaffender Schriftsteller selbstständig zu machen. Wie muss man sich denn den Unterschied vorstellen, wenn Sie einen Roman schreiben oder wenn Sie als musikalischer Essayist tätig werden?
Was die Essayistik anbelangt, so empfinde ich sie als viel leichter als ein Roman. Beim Roman, da stehen Sie vor einem leeren Blatt und Sie wissen nicht, also ich rede zumindest von mir, bis zum Ende, ob es wirklich Sinn ergibt, ob es gut wird. Ich verliere dann manchmal auch das Gefühl dafür. Wahrscheinlich geht das den meisten so. Peter Handke hat mal gesagt, wenn er übersetzt, fühlt er sich immer gerechtfertigt, wenn er was Eigenes schreibt, nicht. Und so könnte ich das fürs Romanschreiben behaupten. Während wenn ich mir ein essayistisches Thema vornehme, habe ich einerseits die literarische Freiheit, nicht wissenschaftlich sein zu müssen, nicht mit Fußnoten argumentieren zu müssen, sondern ich darf trotzdem assoziativ schweifen und darf meine Sicht der Dinge in den Vordergrund rücken. Aber ich habe gleichzeitig ein Thema. Ich habe einen Komponisten, ich habe eine Musik oder ich habe ein philosophisch-politisches Thema im weitesten Sinn. Also es ist da etwas schon vorhanden in der Welt, auf das ich zurückgreifen kann und über das sich andere Leute auch schon sehr viele Gedanken gemacht haben.
Herr Ott, wir dürfen ja, glaube ich, verraten, dass es wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres ein weiteres Musikbuch von Ihnen geben wird. Diesmal geht es um Beethoven, dabei vor allem um seine Sinfonien, aber bevor wir jetzt darüber sprechen, hören wir rein in eine Beethoven-Aufnahme mit Claudio Abbado und den Berliner Philharmonikern, die Sie mitgebracht haben. Und Sie haben auch das Stück rausgesucht. Und zwar spielen die jetzt den ersten Satz Poco Sostenuto Vivace aus der Sinfonie Nummer 7, A-Dur, Opus 92. Thank you. Das war der erste Satz aus der Sinfonie Nummer 7 A-Dur Opus 92 von Ludwig van Beethoven. Claudio Abbado dirigierte die Berliner Philharmoniker. Und mein Studiogast Karl-Heinz Ott, der gerade an einem Buch über Beethovens Sinfonik sitzt, das im nächsten Jahr erscheinen wird, der wird uns bestimmt gleich erläutern, was es mit diesem Satz auf sich hat. Denn Sie haben ja nicht ohne Grund diesen Satz. Für Richard Wagner war es eine Apotheose des Tanzes. Sie haben den Satz ja nicht ohne Grund auf Ihre Musikliste gesetzt, Herr Ott.
Ja, das Siebte ist natürlich ein einziger Rausch, ein einziger rhythmischer Rausch. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, die ganze Sinfonie zu hören. Man könnte auch am zweiten Satz, der ja sehr bekannt ist, aber meistens auch sehr schwer und dunkel und tief traurig gespielt wird und gedehnt gespielt wird, könnte man bei dieser Abbado-Aufnahme sehen, dass auch dort noch das rhythmische Element im Vordergrund steht und dass es sehr durchsichtig gespielt wird und viel schneller als sonst. Und Gottlob gibt's ja seit ungefähr 20 Jahren diese neuen musikwissenschaftlichen Erkenntnisse von dem Engländer Jonathan Delmar, der nachgewiesen hat, dass sozusagen in einer Ausgabe letzter Hand Beethoven ja die Metronomangaben nochmal ganz genau hinzugefügt hat und dass es eigentlich seither keine große Diskussion mehr gibt, wie es früher noch gab. Soll man es furtwänglerisch gedehnt spielen? Ist das der wahre Beethoven sozusagen, der deutsche, teutonische Beethoven mit seiner Erdenschwere? Oder darf man es so spielen, wie es in den 80er Jahren bereits Michael Gielen wunderbarerweise gemacht hat, die Heroik kam mit einer grandiosen Frische sozusagen, braucht die halbe Zeit, was ein Furtwängler braucht. Und darum ist es eigentlich mit der Sechsten, die genau das Gegenteil ist in ihrer Idyllik. Das sind meine beiden liebsten Symphonien und diese Aufnahme schätze ich besonders sehr von Abbado.
Herr Ott, können Sie uns ein bisschen näher erläutern, was Sie an Beethovens Sinfonik so reizvoll finden, dass Sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, so, da mache ich jetzt komplett ein Buch, ähnlich wie bei Händel.
Ich hatte als 10-, 11-, 12-Jähriger schon, weil meine Mutter hatte mir damals, weil ich in der Schule so schlecht war, Musik hören verboten. Und ich hatte so einen kleinen Dualplattenspieler, also von der Akustik her schrecklich natürlich. Der stand am Bett und da hatte ich nur so laut, dass meine Mutter nicht hören konnte, jeden Abend mindestens eine bis zwei Beethoven-Sinfonien gehört und das über Jahre hinweg. Also ich war besoffen von den Beethoven-Sinfonien. Ich kenne sie in- und auswendig, also wie nichts anderes. Und wie es dazu kam, ich saß mit zwei Verlegern zusammen und wir hatten schon zwei Flaschen Wein getrunken und ich erzähle aus irgendeinem Grund, obwohl es gar nicht darum ging, abends, was für eine seltsame achte Sinfonie zwischen dieser wuchtig rhythmischen Siebten und zwischen dieser natürlich in ihrer Art noch viel weiter grenzensprengende Neunte geht und wie da fast so ein, ich sage jetzt mal übertriebenerweise, läppisches Stücklein kommt, ein wunderbar läppisches Stücklein, aber eigentlich wäre es, als wäre es ein ganz früher Beethoven. Und dann sagte einer dieser Verleger zu mir, schreib das so auf, ohne dass du Leute mit großen kompositionstechnischen Dingen belästigst, so wie du es mir erzählt hast, damit kann ich was anfangen. Und so kam die Idee auf. Also ich saß jetzt nicht jahrelang da und dachte, ich schreibe ein Buch über Beethoven-Sinfonien, aber ich habe es mir dann ein paar Tage überlegt und gedacht, doch, das würde sich lohnen. Also ich will es auch so schreiben, dass es Leute lesen können, die sich nicht intensiv mit Musik beschäftigen. Ich will natürlich die Musikwissenschaftler nicht dazu verleiten zu sagen, das ist alles Quatsch, was der Ott schreibt, aber es ist nicht für sie geschrieben oder es soll nicht für sie geschrieben werden.
Herr Ott, in unmittelbarer Nachbarschaft von dieser Entstehung der siebten Sinfonie passieren zwei Dinge. Das eine wäre, dass Beethoven völlig ertaubt ist. Das andere war natürlich dieses weltgeschichtliche Ereignis, damals die größte Schlacht, die die Weltgeschichte bis dahin kannte, nämlich die Völkerschlacht bei Leipzig. Sind diese beiden Dinge, spielen die in diese Musik hinein? Das ist immer die große Frage, wenn es auch um Beethoven geht. Wie hat er sich zu den Befreiungskriegen verhalten? Hört man das aus seiner Musik? Spürt man da, dass er allmählich taub geworden war, keinen Kontakt mehr mit der Welt hatte, nur noch über seine Konversationshefte? Wie bearbeiten Sie diesen Problemkreis in Ihrem Buch? Wie gehen Sie das an?
Also ich glaube nicht, dass man hört, dass er taub geworden war. Inwiefern diese welthistorischen Ereignisse reinspielen, kann man natürlich nicht empirisch klar nachweisen. Aber man kann bei Beethoven ganz leicht sehen, dass er politisch immer sehr interessiert war. Man kennt die Geschichte von der dritten Symphonie, ursprünglich Napoleon gewidmet. Dann kommt der 18. Primär, er lässt sich zum Kaiser krönen. Beethoven ist entsetzt. Aber dass er an der Grenze steht, die auch das eigene Komponistentum anders versteht, als es jeder bis dahin verstanden hat, was natürlich mit Freiheitsbewegungen, mit Entfesselung zu tun hat, im wahrsten Sinn des Wortes, das ist offensichtlich.
Herr Ott, bei Beethovens Sinfonik begegnen wir einem ganzen Kosmos wortloser Instrumentalmusik. Wie sieht es denn aus, wenn Musik und Dichtung zusammenfinden, so wie zum Beispiel in den vier letzten Liedern von Richard Strauss, von denen wir gleich das letzte hören werden?
Dieses Lied ist für mich deshalb so erstaunlich, weil es ist natürlich ein Eichendorff-Gedicht. Und Eichendorff-Gedichte haben immer auch etwas sehr Inniges. Das ist ja vollkommen klar. Außerdem haben Eichendorff-Gedichte bei aller volkstümlichen Schlichtheit und Schönheit immer auch eine Tendenz zum Abgründigen und zum Tod hin, auch wie dieses Lied. Es ist eine wunderschöne Abendstimmung, aber das letzte Wort lautet Tod. Und was mich an dieser ganz späten Strauss-Musik fasziniert, ist, dass er mit einem riesigen Orchester, an dem man ganz weit die amerikanische Prärien sieht, also mit einem riesigen Orchesterapparat eigentlich etwas macht, was man sich gar nicht vorstellen kann, nämlich eine große Innigkeit herstellen. Und das kenne ich sonst ganz selten bei einer Musik, weil sonst würde man sagen, dieses Eichendorff-Gedicht ist niemals für ein großes Orchester und einen großen Apparat gemacht.
Hier also im Abendrot, das letzte der vier letzten Lieder von Richard Strauss. Wir hören eine Aufnahme mit Jesse Norman und dem Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Kurt Masur. Jesse Norman war das mit Im Abendrot aus den vier letzten Liedern von Richard Strauss. Begleitet wurde sie vom Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Kurt Masur. Und Sie hören SWR2 zur Person an diesem Sonntagnachmittag mit dem Schriftsteller Karl-Heinz Ott. Das war eine legendäre Einspielung aus dem Jahr 1982, die Sie uns da mitgebracht haben, Herr Ott. Aber die war so toll, die wollen wir jetzt einfach mal so stehen lassen und gar nicht mehr weiter kommentieren, denn wir kommen jetzt gleich zu einer weiteren ziemlich legendären Einspielung. Vorgelegt wurde sie am 26. Oktober 1993 und zwar von einem, der natürlich nicht nur dafür einmal den Nobelpreis erhalten hat, als er noch vergeben wurde, kann man sagen. Und wir sprechen von Bob Dylan und seinem Album World Gone Wrong, das er, glaubt man den Gerüchten, ohne Begleitband und zu Hause mit einem Kassettenrekorder aufgenommen haben soll. Sie haben sich dafür ein Lied entschieden, das eigentlich gar nicht von Dylan ist, sondern für ein Traditional.
Ich habe mich eigens für einen alten amerikanischen Folksong entschieden, weil ich finde, diese Rückkehr damals, Anfang der 90er Jahre von Dylan, zur Klampfe und zum Gesang ohne alles Brimborium drumherum, das hat mich fasziniert und ich finde diese Aufnahmen sehr berührend. Und hier geht's eben in dem Song um jemanden, der auf der Wanderschaft an einem einsamen Grab vorbeikommt, aus dem es, er meint, ein Flüstern zu hören von einem Pilger, der sagt, er ruht hier allein, sehr friedlich und schön. Und bei Dylan spielt ja der alte religiöse Gedanke der Pilgerschaft, dass das Leben eine Pilgerreise ist, eine zentrale Rolle, kommt in verschiedenen Varianten und so weiter. Und hier finde ich es besonders berührend dargebracht.
Herr Ott, die Entscheidung im vergangenen Jahr, da müssen wir einfach kurz drüber reden, Bob Dylan den Nobelpreis zu verleihen, die war ja nicht wenig umstritten, wir sagen dazu, in bestimmten Kreisen. Dann kam er erst nicht und wollte seinen Preis nicht persönlich abholen, dann schickte er Patti Smith vor, dann kam er doch, hat aber sich mit den Verantwortlichen nur an einem geheimen Ort getroffen und so weiter. Wie haben Sie diesen ganzen Zirkus erlebt?
Den Zirkus fand ich seltsam. Ich habe keine Ahnung, warum er das so kurios hindeichselt. Aber er hat ihn ganz sicherlich verdient. Also wenn man ihn schon jemand aus dieser Sparte gibt, dann kann ihn nur er bekommen haben. Also die Literaturentscheidungen sind ja häufig äußerst kurios und gerade in den letzten 20 Jahren war ich nur ein paar Mal einverstanden. Gut, ist ja egal, jeder wird das anders sehen. Aber Bob Dylans Lyrik ist zum Teil hochkomplex, dann wieder ähnlich wie Eichendorff, volkstümlich schlicht. Und das macht ihn auch zu einem ganz großen Dichter.
Sie haben ja auch einen sehr schönen Essay über Bob Dylan geschrieben. Da geht es in erster Linie um die Lyrik, aber es ist ja auch die Stimme des Vortragenden, die da ganz entscheidend ist für das, was wir erleben, wenn wir Dylan hören oder auch live auf der Bühne erleben.
Ja, alle Lieder sind natürlich von allen Leuten im Prinzip zu singen. Aber so manche Dylan-Lieder, wenn sie von, ich sage jetzt keinen Namen, XY gesungen werden, klingen sie halt in ihrer Reinheit auch ein bisschen flach und belangloser. Also diese raue, kratzige Stimme, die ja ein Ausdrucksinstrument ist, gehört schon dazu.
Und hier ist er also, Bob Dylan mit Lone Pilgrim.
The lone pilgrim lay, and pensively stood by his tomb. When in a low whisper I heard something say, how sweetly I sleep here alone. The tempest may howl and the loud thunder roar and gathering storms may arise.
Bob Dylan war das mit dem Traditional Lone Pilgrim, heute in SWR 2 zur Person mit dem Schriftsteller Karl-Heinz Ott. Herr Ott, für das ganze Album World Gone Wrong hat Dylan übrigens ja auch einen Grammy bekommen.
Völlig zu Recht.
Herr Ott, jetzt über Ihr Beethoven-Buch haben wir schon gesprochen. Das wird im kommenden Jahr, im Frühjahr vermutlich erscheinen. Aber wir dürfen ja verraten, dass es schon im Sommer noch ein neues Buch von Ihnen geben wird. Und zwar wieder einen Roman.
Ja, am 20. August erscheint der neue Roman mit dem Titel Und jeden Morgen das Meer. Das Meer ist in diesem Fall das Meer in Wales, wo es eine Frau, die nach einem erfolgreichen Leben mit Anfang, Mitte 60 hinverschlagen hat, die vor dem Nichts plötzlich steht, nichts mehr hat, nichts mehr besitzt, niemanden mehr hat und dort versucht, das weiß ich noch nicht genau, ich will es ja nicht verraten, ihren Frieden zu finden oder auch etwas ganz anderes.
Ich habe ein bisschen, darf ich auch verraten, in den Anfang reingelesen und bin da jetzt wirklich auch sehr gespannt, wie sich der Roman weiterentwickelt. Was mir im Übrigen immer sehr gut gefallen hat, Herr Ott, das war Ihre, Sie haben da so mal so eine wunderbare Formulierung gefunden, Literatur sei stets formgewordene Gedankenmusik. Und so wird man auch diesen Roman vermutlich empfinden, wenn man mit dem richtigen Ohren dafür ihn liest.
Das musikalische, poetische Moment war mir in diesem Buch besonders wichtig.
Herr Ott, welche zukünftigen Projekte von und mit Ihnen dürfen wir uns denn jetzt schon freuen?
Also nach dem sozusagen noch nicht geschriebenen Beethoven-Buch ist ein Buch über Hölderlin geplant, bevor dann der nächste Roman kommt. Und zwar über die ganze Hölderlin-Beschäftigung von den 70er, 80er bis 90er Jahren, als er ganz wichtig war. Allerdings, es spielt auch in Tübingen, wo Hölderlin ja war. Und es wird auch meine Studienzeit mitspielen und die ganzen politischen Umbrüche und warum man Hölderlin plötzlich so wichtig nahm und warum er heute wieder ganz in den Hintergrund gedrängt ist.
Warum eine Gesamtausgabe, eine vielbeachtete damals Gesamtausgabe, übrigens beim Verlag Roter Stern in Frankfurt erschienen ist.
Das spielt eine wesentliche Rolle unter anderem.
Herr Ott, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei mir in der Sendung waren und wünsche Ihnen für Ihre unglaublich vielen Projekte in der Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer formgewordenen Gedankenmusik. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Scherer.
Mit Eddie Vedder an The Long Road aus dem Film Dead Man Walking geht unsere Sendung zur Person mit dem Schriftsteller und Musikwissenschaftler Karl-Heinz Ott heute zu Ende. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht ab morgen im Internet unter swr2.de. Dort bitte einfach durchklicken bis zur Person. Hier jetzt gleich die Nachrichten, danach geht's weiter in SWR 2 mit aktuellen Buchempfehlungen im Magazin Lesenswert. Mein Name ist Wolfgang Scherer. Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss und machen Sie es gut.